In ihren Erinnerungen an die Immigration schreibt Irmgard Coyn: Im April 1935 fuhr ich nach Ostende. Ich verreiste nicht, ich wanderte aus. Und ich war keineswegs sicher, dass ich noch einmal wiedersehen würde, was ich verließ. Gewiss, eines Tages würde es keinen Nationalsozialismus mehr in Deutschland geben. Aber wie viele böse Jahre der Ewigkeit würden bis dahin vergehen. Als der Zug über die Grenze gefahren war, da lag hinter mir ein Land und vor mir die Welt. Und hinter mir lagen Elternhaus und Ehe, vertraute Sprache und vertrauter Boden. Je ferner das alles wurde, umso mehr konnte ich es lieben, während der erste Hauch der Fremde mich mit schwermütiger Freude erfüllte. Ich fuhr zuerst einmal nach Ostende, ohne besonderen Grund, denn irgendwohin musste ich ja fahren. Vielleicht lockte Ostende mich deswegen, weil ich als Kind einige Male mit den Eltern da gewesen war und weil ich ans Meer wollte. Ans Meer, das die Gefühle nicht klein und eng werden lässt und brütende Ängste und Traurigkeiten reich und fruchtbar machen kann. Immer noch zögerte ich nun, selbst mit dem Schreiben anzufangen für mein Buch »Ein Deutschland der Nationalsozialisten lebendig werden zu lassen«, mit braunen SA-Männern, fischäugigen Gestapo-Mördern und schwachsinnig fanatischen Stürmerverkäufern. Ein Deutschland, in dem Kolonialwarenhändler und Feldwebelwitwen Nietzsches Philosophie vollstreckten. Ein Deutschland mit unfrohen, rohen Gesängen und drohenden Rundfunkreden, mit der künstlichen Dauerekstase von Aufmärschen, Parteitagen, Heiljubeln und Feiern. Ein Deutschland voll berauschter Spießbürger. Ein Deutschland zynischer Geschäftemacher, breit behäbiger Gleichgültigkeit und lauer Zufriedenheit mit dem eigenen Wohlergehen. Eine wahre Erfrischung war ein kleiner Immigrantenjunge vom Wedding, dessen Eltern in Paris lebten und der für eine Woche zu Kisch in Aufbewahrung gegeben wurde. Er fiel dauernd irgendwo ins Wasser, überschwemmte uns mit Seesternen und brachte es fertig, ein Berliner Französisch zu sprechen, mit dem er sich ohne Scheu und Rücksicht überall verständlich zu machen wusste. Ob er denn Heimweh nach Berlin habe? Nee, gar nicht. Warum denn? Das ist mir egal, wo ich bin. Ich spiel überall mit alle Kinder. Ich muss nur immer wieder bei meiner Mutter sein, weil die mir kocht. Wir verzichteten darauf, weitere sentimentale Immigrantenfragen an dieses kummerlose, kosmopolitische Kind zu richten. In den Hotels bin ich auch nicht gerne gesehen. Aber das ist nicht die Schuld von meiner Ungezogenheit, sondern die Schuld von meinem Vater, von dem jeder sagt, dieser Mann hätte nie heiraten dürfen. Zuerst werde ich in den Hotels immer behandelt wie das Lieblingshündchen von einer reichen Dame. Die Portiers schenken mir Briefmarken, die ich sammle, weil ich sie vielleicht später einmal verkaufen kann. Und die Kellner wedeln mich freundlich mit ihren Servietten an. Das aber hat alles ein Ende, wenn mein Vater fortfährt, um Geld aufzutreiben. Und meine Mutter und ich allein zurückbleiben müssen, ohne dass bezahlt worden ist. Wir bleiben als Pfand zurück. Und mein Vater sagt, wir hätten einen höheren Versatzwert als Diamanten und Pelze. Die Kellner im Hotelrestaurant wedeln nicht mehr freundlich mit den Servietten. Sie peitschen uns unterm Tisch. Meine Mutter sagt, das diene nur der Reinigung. Aber es sieht so aus, als schlagen sie nach uns wie nach Katzen, die einen Braten stehlen wollen. Wir wagen auch kaum noch ins Restaurant zu gehen, meine Mutter und ich. Doch bleibt uns nichts anderes übrig, wenn wir nicht verhungern wollen. Denn wir haben keinen Franc mehr und können uns keinen billigen Käse kaufen, keinen Apfel und kein Brot, um heimlich im Zimmer zu essen. Alles Geld hat mein Vater mitgenommen auf die Reise nach Prag. Esst und trinkt, ihr habt Kredit, macht euch gar keine Gedanken, sagte er. Im Hotelrestaurant wagt meine Mutter nicht, was Billiges zu bestellen, weil Kellner das nicht leiden können. Und wir können es uns nicht leisten, die Menschen hier noch mehr zu verärgern. Wir gehen auf unsere Zimmerschlüssel nicht mehr ab, weil wir keine Sekunde stehen bleiben wollen beim Portier, denn er schenkt mir keine Briefmarken mehr. Meine Mutter findet, dass sein Gesicht kein Menschengesicht ist, sondern eine strenge Rechnung. Seit 8 Tagen ist mein Vater fort. Wir wissen seine Adresse nicht. Er hat noch nicht geschrieben. Mein Vater treibt ja immer wieder Geld auf. Er kommt auch immer wieder zurück. Und ich glaube nicht, dass er uns vollkommen vergisst. Damals in Ostende hat er mich ja auch nicht vollkommen vergessen. Nur beinahe. Wir sind aus Deutschland fortgefahren, weil mein Vater es nicht mehr ausgehalten hat. Denn er schreibt Bücher und für Zeitungen. Wir sind in die allgemeine Freiheit gewandert. Nach Deutschland gehen wir nie mehr zurück. Mein Vater bekommt hauptsächlich Geld für seine Bücher aus Holland. Aber das hat wenig Sinn, weil das Geld von ihm schon ausgegeben ist, bevor es ankommt. Meine Mutter und ich sind meinem Vater eine Last. Aber da er uns nun mal hat, will er uns nun auch behalten. Wir kennen die Frau Fiedler, weil ihr Mann auch ein Dichter ist, der kein Geld hat. Ich kann den Herrn Fiedler nicht leiden, denn er hat einmal in dem Café zu meinen Eltern gesagt, Gott sei Dank, dass wir keine Kinder haben. Vielleicht will er, dass meine Eltern mich einfach fortschmeißen sollen. Das ist gemein. Er schenkt mir oft eine Waffeltüte mit Eis drin. Immer will er mir über den Kopf streichen. Das Eis esse ich. Aber wenn er mir über den Kopf streichen will, schiebe ich ihn einfach fort. Kein Brief von meinem Vater ist gekommen. Ich bestelle ein Frühstück. Meine Mutter will, dass ich das Frühstück alleine esse. Wir bestellen immer nur ein Frühstück für uns beide zusammen, damit die Rechnung nicht noch höher wird. Meine Mutter ist dünn geworden. Ich glaube, mein Vater muss kommen, damit sie wieder dick wird. Zieh dich an, Kuli, sagt meine Mutter, und sage mir, was du von Barbarossa weißt. Meine Mutter sitzt am Fenster und merkt nicht, dass ich mir den Hals nicht wasche. Barbarossa war ein Kaiser mit einem langen Bart, sage ich. Ich muss nämlich was lernen. Ich gehe in keine Schule. Meine Mutter unterrichtet mich. Früher in Deutschland war ich in der Schule und seitdem kann ich lesen und schreiben. Dann wollte mein Vater nicht mehr in Deutschland sein, weil seine Regierung Freunde von ihm eingesperrt hat und weil er nicht mehr sprechen und schreiben durfte, was er wollte. Warum lernen dann die Kinder in Deutschland eigentlich noch sprechen und lesen? Auf dem Weg zum Platz in einer kleinen Straße, die ganz angefüllt ist mit alten Büchern, hat meine Mutter 2 alte deutsche Schulbücher gefunden. Daraus unterrichtet sie mich in Erdkunde und Geschichte. Ohne die Bücher kann sie das nicht, denn sie hat alles längst vergessen, was sie in der Schule gelernt hat. Und sie hat nicht viel gelernt. Meine Mutter ist jetzt nämlich 30 Jahre alt und als sie zur Schule kam, da war Krieg. Ich weiß auch nicht, warum ich sowas von Barbarossa lernen soll. Geld kann man damit später doch nicht verdienen. Meine Mutter sagt selbst, wenn man mit dem, was man in der Schule lernt, Geld verdienen wolle, müsse man schon später Professor werden. Und dazu ist man entweder zu dumm oder man stirbt vor Hunger, ehe man es ist. Meine Mutter sagt auch, alles, was sie jetzt zum Leben brauchen könne, habe sie nicht in der Schule gelernt. Wir haben so viele Gefahren und das ist alles schwer, schwer zu verstehen. Vor allem muss ich lernen, was ein Visum ist. Wir haben einen deutschen Pass, den hat uns die Polizei in Frankfurt gegeben. Ein Pass ist ein kleines Heft mit Stempeln und der Beweis, dass man lebt. Wenn man den Pass verliert, ist man für die Welt gestorben. Man darf in kein Land mehr, aus einem Land muss man raus, aber in das andere darf man nicht rein. Doch der liebe Gott hat gemacht, dass Menschen nur auf dem Land leben können. Und jetzt bete ich jeden Abend heimlich, dass er macht, dass Menschen jahrelang im Wasser schwimmen können oder in der Luft fliegen. Meine Mutter hat mir auch aus der Bibel vorgelesen. Da steht wohl drin, dass Gott die Welt schuf, aber Grenzen hat er nicht geschaffen. Über eine Grenze kommt man nicht, wenn man keinen Pass hat und kein Visum. Ich wollte immer mal eine Grenze richtig sehen, aber ich glaube, das kann man nicht. Meine Mutter kann es mir auch nicht erklären. Sie sagt, eine Grenze ist das, was die Länder voneinander trennt. Ich habe zuerst gedacht, Grenzen seien Gartenzäune, so hoch wie der Himmel. Aber das war dumm von mir, denn dann könnten ja keine Züge durchfahren. Eine Grenze ist auch keine Erde, denn sonst könnte man sich ja einfach mitten auf die Grenze setzen oder auf ihr herumlaufen, wenn man aus dem ersten Land raus muss und in das andere nicht rein darf. Dann würde man eben mitten auf der Grenze bleiben, sich eine Hütte bauen und da leben und den Ländern links und rechts die Zunge rausstrecken. Aber eine Grenze besteht aus gar nichts, worauf man treten kann. Sie ist etwas, das sich mitten im Zug abspielt, mit Hilfe von Männern, die Beamte sind. Wenn man ein Visum hat, lassen die Beamten einen im Zug sitzen. Man darf weiterfahren. Weil unser Pass in Frankfurt ausgestellt ist, bekommen wir eigentlich ein Visum nur in Frankfurt. Frankfurt liegt aber in Deutschland und nach Deutschland können wir nicht zurück, weil uns dann die Regierung einsperrt. Denn mein Vater hat in französischen und anderen Zeitungen und sogar in einem Buch geschrieben, dass er die Regierung nicht leiden kann. Ein Visum ist ein Stempel, der in den Pass gestempelt wird. Man muss in jedem Land, in das man will, vorher bitten, dass es stempelt. Dazu muss man auf ein Konsulat. Ein Konsulat ist ein Büro, in dem man lange warten und sehr still und sehr artig sein muss. Ein Konsulat ist das Stück von einer Grenze mitten in einem fremden Land und der Konsul ist der König der Grenze. Ein Visum ist auch etwas, das abläuft. Zuerst freuen wir uns immer schrecklich, wenn wir ein Visum bekommen haben und in ein anderes Land können. Aber dann fängt das Visum auch schon an abzulaufen. Jeden Tag läuft es ab und auf einmal ist es ganz abgelaufen und dann müssen wir aus dem Land wieder raus. Ich muss das alles lernen. Meine Mutter weint manchmal darüber und sagt, früher sei alles leichter gewesen. Ich habe auch keine Angst vor den Polizeimenschen in Uniform oder vor Beamten im Zug. Als wir nach Polen fuhren, wollte mir zuerst ein Mann vom Zoll meine Puppenküche fortnehmen und meine beiden Schildkröten nicht durchlassen. Dann hat er mir mit seinem eigenen Taschentuch die Nase geputzt. Aus dem großen Café Monopol kommt die Dame mit dem Vogelnest. Ich will meine Mutter schnell vorbeiziehen, aber die Dame mit dem Vogelnest hat uns schon gesehen. Ich habe etwas Angst vor der Dame mit dem Vogelnest, weil sie mich adoptieren will. Meister, sagt sie immer zu meinem Vater, was soll aus der Kleinen bei diesem ruhelosen Nomadenleben werden? Geben Sie sie mir. Und ich werde aus dem wilden kleinen Knöstlein die schönste Mädchenblüte entwickeln. Ich will aber von dem Vogelnest nicht entwickelt werden. Wir gehen mit dem Vogelnest ins Monopol. Ich würde lieber draußen sitzen, aber das Vogelnest kann keinen Zug vertragen. Meine Mutter will nichts bestellen, weil wir ja kein Geld haben. Aber das Vogelnest, das hat ja Geld. Deshalb bestelle ich einfach für meine Mutter Frankfurter Würstchen und für mich ein Vanilleeis. Ich sage sofort auch vielen Dank, Fräulein Brauer, dass Sie uns eingeladen haben. Das nächste Mal, wenn mein Vater wieder da ist, laden wir Sie ein. Was hören Sie vom Meister? Fragt Fräulein Brauer. Und dann sagt sie, ja, so ein künstlerischer Geist muss durch die Ferne schweifen. Familienbande dürfen ihn nicht hemmen. Wir haben vor ein paar Jahren Fräulein Brauer mal an der Mosel kennengelernt. Da wohnte sie im gleichen Gasthof wie wir. Sie drängte sich an meinen Vater, weil sie seine Bücher kannte. Es gibt auf der ganzen Welt keine Frau, zu der mein Vater nicht furchtbar nett ist. Darum schwirren uns oft Frauen nach, die meine Mutter und ich alleine nicht verscheuchen können. Und mein Vater lockt sie nur noch an. Fräulein Brauer ist klein und alt. Früher war sie Lehrerin Und jetzt will sie sich mit einer Erbschaft und einem empfänglichen Sinn für alles Schöne die Welt ansehen. Darum reist sie fast immer dahin, wo mein Vater ist. Meine Mutter kann sowas nicht leiden. Sie hat mal zu meinem Vater gesagt, diese hysterischen Schmeicheleien von solchen Frauen verderben dich nur noch mehr. Zu meinem Vater sagt Fräulein Brauer immer, Meister und lieber Kollege. Denn sie hat mal an der Mosel ein Gedicht auf ein Vogelnest gemacht. Und das ist in einer Zeitung abgedruckt worden. Und Fräulein Brauer sagt, sie trage sich jetzt mit dem Plan zu einem Oeuvre. In ihrer Familie sei eine dichterische Ader gewesen. Sie ist halb deutsch und halb holländisch. Aber sie hat einen holländischen Pass. Und das ist ein großes Glück. Mein Vater sagt, früher sei ein guter Ruf für einen Menschen wichtig gewesen. Aber das sei heute Nebensache. Hauptsache sei eine gute Staatsangehörigkeit. Doch gerade die haben wir nicht. Nur das Vogelnest hat sie. Wenn sie mich jetzt adoptieren würde, hätte ich sie auch. Aber ich will lieber meine Mutter haben. Ich kann auch nicht leiden, wenn das Vogelnest sagt, Nu, Kuli, wie geht's so? Und so tut, als sei es schrecklich gut befreundet mit mir. Erziehen lasse ich mich von dem Vogelnest auch nicht. Ich bin lieber ungezogen, damit sie mich nicht mehr haben will. Am Nachmittag hat meine Mutter sich mit Herrn Fiedler verabredet, weil sie denkt, der wisse vielleicht, was mein Vater auf einmal in Warschau macht. Sie möchte auch unbedingt mal wieder mit einem erwachsenen Schriftsteller sprechen und sich etwas Geld borgen, damit wir wieder essen gehen können. Meine Mutter will zwar immer Geld leihen, doch wenn's dann soweit ist, tut sie's doch nicht. Vor dem Spiegel brennt sich meine Mutter die Haare. Sie will links und rechts am Gesicht eine runde Locke haben. Dann sieht sie schön aus. Wenn sie schön aussieht, hat sie mehr Mut, durch die Hotelhalle zu gehen, mit anderen Leuten zu sprechen, sie um Geld zu bitten. Aber ich brauche dazu nicht schön auszusehen. Jetzt macht sie Wellen auf ein Gesicht und ich sage auf einmal, oh Mama, da ist ja der Onkel Pius in der Zeitung. Es ist eine Zeitung aus der Schweiz. Die hat uns vor 8 Tagen der Herr Fiedler gegeben und der hatte sie bereits gelesen. Da ist in der Zeitung wirklich ein großes Bild vom Onkel Pius. Meine Mutter sieht es an, dann zittern ihre Hände und die Brennschere fällt auf den Boden. Unter dem Bild steht der bekannte Wiener Arzt, hat jetzt in Wien seinem Leben ein Ende gemacht. Was hat der Onkel Pius getan, Mutter? Ach, frag nicht, Kuli, frag nicht, das verstehst du nicht. Die Welt ist so schrecklich, sagt meine Mutter. Onkel Pius habe ich sehr gern. Er ist unser bester Onkel. Wir sind vor 1 Jahr bei ihm in Wien gewesen. Jetzt können wir nicht mehr nach Wien zum Onkel Pius, weil die deutsche Regierung alles besetzt hat. Wir kennen viele Leute, die aus Wien fortgelaufen sind, auch Kinder. Es ist nur dumm, dass man aus solchen Ländern immer nur sich selbst mitnehmen darf und keine Häuser und kein Geld. Darum bleibt meine Großmutter auch in Köln. Onkel Pius hat ein großes Krankenhaus in Wien. Wie soll er das forttragen? Mein Vater sagt, die deutsche Regierung sperre Menschen ein, ohne dass sie gestohlen haben. In solchen Ländern leben dann die Menschen nicht gern. Onkel Pius ist tot, sagt Mutter. Warte, bis ich zurückkomme. Sie weint und geht schnell fort mit der Zeitung unter dem Arm. Es ist so still im Zimmer. Warum weint meine Mutter, wenn Onkel Pius tot ist? Mein Vater hat oft gesagt, die Toten sind glücklich. Ihnen kann nichts mehr geschehen. Wenn Onkel Pius nun tot ist, ist er glücklich und kann mich umschweben. Vielleicht weint meine Mutter, weil sie ihn nicht mehr wiedersehen kann. Aber wir können ja so viele lebendige Menschen nicht wiedersehen, weil sie in Ländern mit solchen Regierungen leben oder weil Grenzen sind oder weil sie eingesperrt worden sind. Ich habe in Frankfurt einen Freund, der ist älter als ich, aber er hat trotzdem mit mir gespielt. Wir sind zusammen auf der Bockenheimer Landstraße Roller gefahren. Einmal ist ein Mann gekommen und hat gesagt, Wie kommst du dazu, mit diesem Judenbengel zu spielen? Da sind wir beide fortgelaufen in schrecklicher Angst, obwohl wir nichts Böses getan hatten. Darum habe ich es meinem Vater am Abend erzählt. Der hat zuerst mit den Zähnen geknirscht und dann gesagt, bald reisen wir fort, Kuli. Spiele weiter, mit wem du willst. Ich habe meinem Freund geschrieben und er hat mir geschrieben. Und dann hat mein Vater gesagt, es sei nicht gut für die Leute in Deutschland, wenn wir ihnen schreiben. Ich solle es nicht mehr tun. Als ich fortgereist bin, habe ich mit ihm und seiner Mutter zusammen geweint. Wiedersehen kann man sich nicht. Man kann nur sterben und sich gegenseitig umschweben. Meine Schildkröten rascheln an der Tapete, vielleicht haben sie Hunger. Ich werde mal runter in die Hotelküche gehen und um Nahrung für meine Tiere bitten. In der Hotelküche herrscht immer dampfende Eile. Ich stehe den Leuten da im Weg. Vorgestern ist ein Kellner mit Glühwein über mich gefallen. Ein Koch hat gesagt, er würde mich kochen, wenn ich noch ein einziges Mal wiederkäme. Aber die anderen haben mir schnell was für meine Schildkröten gegeben, um mich los zu sein. Ich glaube auch, es ist verboten, Menschen zu kochen. Und der Koch, der wird's auch nicht tun. Aber ich habe ja keine Angst, in die Küche zu gehen. Doch mein Vater hat mal gesagt, heutzutage ist alles Furchtbare möglich. Ich bin wieder im Zimmer, meine Mutter ist nicht da. Ich bin nicht gekocht worden und habe jetzt Nahrung für meine Schildkröten. Aber es ist doch schwer und gefährlich, für Tiere zu sorgen. Ich habe meine Schildkröten neben mich gesetzt. Die Dame mit dem Vogelnest hat mich mal gefragt, wie heißen sie denn? Ich habe geantwortet, Schildkröten. Hast du ihnen denn keinen Namen gegeben, Kuli? Sie haben ja Namen. Sie heißen Schildkröten. Ja, haben sie denn Nummern, Kuli? Heißen sie denn jetzt Schildkröte 1 und Schildkröte 2? Nein, sie heißen Schildkröten. Die Dame mit dem Vogelnest hat es nicht verstanden. Sie hat gesagt, du hast nicht die Fantasie deines Vaters geerbt. Du hast auch nicht die wahre Kinderfantasie. Ich nannte früher meine Kanarienvögel Johannes und Charlotte. Warum sollen denn meine Schildkröten Johannes und Charlotte heißen? Da hat sie gesagt, ja, du musst sie doch rufen, mit ihnen sprechen. Wie redest du die denn an? Da habe ich gar nicht mehr geantwortet. Das ist mir einfach zu dumm. Also Schildkröten sind doch keine Hunde, die man rufen kann. Die hören doch gar nichts. Schildkröten brauchen Futter und dafür bleiben sie dann leben, kriechen um einen herum und rascheln, wenn man allein im Zimmer ist. Nun sind wir seit 3 Tagen in Amsterdam. Ich darf mit meiner Mutter nicht sprechen. Sie hat eine angestrengte Stirn. Wahrscheinlich überlegt sie, wie sie Herrn Krabbe erklären soll, dass sie das Romanmanuskript von meinem Vater wieder nicht dabei hat. Der Herr Krabbe rief an, dass er unten im Café auf uns warte. Und ich bin schnell hinuntergelaufen. Herr Krabbe hat mich nach dem Romanmanuskript gefragt und ich habe gesagt, das ist in einem Koffer. Bringt deine Mutter es mit herunter? Fragte Krabbe und sah mich mit schiefen Augen an. Ich weiß nicht, Herr Krabbe. Herr Krabbe will den Roman haben. Meine Mutter und ich haben kein Manuskript. Was sollen wir tun? Schreiben eigentlich viele Menschen Romane, Herr Krabbe? Wieso viele? Alle Menschen schreiben Romane. Aber meine Mutter schreibt doch keine Romane. Das wundert mich. Schreibt denn der Kellner hier Romane? Bestimmt. Müssen alle Menschen Romane schreiben? Nein. Warum muss mein Vater es dann tun? Weil er es kann. Können andere Menschen es nicht? Nein, fast nie. Warum schreiben sie dann Romane? Weil sie nicht wissen, dass sie es nicht können. Können Kinder Romane schreiben, Herr Krabbe? Nein, aber die Leute, die Romane schreiben, sind Kinder. Mein Vater ist doch kein... Doch, er ist ein Kind. Herr Krabbe, hat denn noch nie ein Kind einen Roman geschrieben? Nein. Glauben Sie denn, dass ein artiges Kind, das sich Mühe gibt und fleißig ist, es kann? Nein. Auch nicht, wenn es auf der Schreibmaschine übt, Herr Krabbe? Nein. Wann kommt denn deine Mutter? Du musst doch bald schlafen. Den Roman für deinen Vater kannst du jetzt noch nicht schreiben. Den muss dein Vater wirklich selbst schreiben. Vielleicht wird er ihn ja wirklich bald abliefern. Bestimmt, Herr Krabbe, sage ich. Es fehlen ja nur noch 200 Seiten. Ach Gott, sagt Krabbe. Meine Mutter kam, Herr Krabbe kam matt aus seinem Stuhl hoch, küsste ihr die Hand. Ach Gott, sagt meine Mutter, jetzt habe ich das Manuskript im Zimmer vergessen. Ich gebe es Ihnen morgen, Herr Krabbe. So stand meine Mutter mit mir vor Herrn Krabbe und bat ihn, meinem Vater Geld zu schicken. Herr Krabbe hielt ein Telegramm von meinem Vater in seinen Händen, in dem stand, er bitte ihren Schutz für hilflose Frau und Kind. Damit waren meine Mutter und ich gemeint. Er hat gesagt, dass mein Vater bereits seit einem halben Jahr seinen neuen Roman hätte abliefern müssen. Immerzu habe er das fertige Manuskript angekündigt und dafür schon so viel furchtbar viel Geld im Voraus erhalten. Meine Mutter hat gesagt, der Roman ist fertig, ich hole ihn aus dem Hotel. Herr Krabbe hat meinem Vater das Reisegeld geschickt. Damals sprachen wir zum ersten Mal mit Herrn Krabbe. Seitdem haben wir ihn oft gesehen. Hoffentlich kommt mein Vater bald zurück. Wir sind schon wieder in größter Sorge wegen des Hotels. Wenn wir nur ausziehen könnten. Meine Mutter wagt gar nicht mehr zu fragen, was das Zimmer kostet. Wir wohnen im Hotel zusammen mit lauter Maharajas. Das sind die reichsten Männer der Welt. Meine Mutter hat gesagt, es sei furchtbar schwer, mit meinem Vater verheiratet zu sein. Und ich habe meine Mutter gefragt, ob sie vielleicht lieber mit einem Maharaja verheiratet sein möchte. Und da hat sie geantwortet, ach nein, das gerade nun auch nicht. Neben unserem Hotel steht ein Mann, der hat einen großen Wagen, auf dem sind viele, viele Gläser mit Heringen und Gurken. Ich bin mit dem Mann befreundet, aber ich kann nur mit ihm sprechen, wenn ich mir die Nase zuhalte, denn die Heringe, die riechen so furchtbar. Sein Vater ist gestorben, aber er hat noch eine Mutter und zwei Schwestern und keine Kinder und auch keine Frau, weil ihm das Geld dazu fehlt. Er liebt die Heringe, die Zwiebeln und seine Mutter, seine Schwestern, die liebt er aber nicht. Er hat mir auch von den Maharajas erzählt. Ich denke mir aus, dass ich bestimmt eines Tages einen Maharaja heiraten werde. Die Maharajas geben mir dann Diamanten so groß wie Eier. Wenn ich so einen Diamanten habe, kann ich in alle Hotels der Welt kaufen. Meine Eltern und ich können ohne Sorge in allen Hotels der Welt aus- und eingehen und wir brauchen nie etwas zu bezahlen und wir können immer abreisen, wann wir wollen. Ein Maharaja hat auch viele Frauen und das ist gut so. Wenn ein Mann dann verreist ist, dann ist sie nicht alleine. Man kann sich mit den anderen Frauen trösten. Also ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, mehrere Maharajas zu heiraten. Aber ich sehe es doch an meiner Mutter, wie schwer es für eine Frau ist, mit einem einzigen Mann auszukommen. Herr Krabbe ist endlich in unser Lokal am Wasser gekommen. Er sieht dunkelböse aus wie ein Menschenfresser. Es sind weitere Dichter in Amsterdam eingetroffen. Die wachsen Herrn Krabbe über den Kopf, weil sie alle Geld von ihm wollen. Man lernt in einem neuen Land zuerst immer Worte, die mein Vater unanständig findet, die ich nicht aussprechen darf. Doch ist es schade, wenn man von den wenigen Worten, die man hat, welche abgeben soll. Dabei werden die Leute immer dann nett und freundlich, wenn ich unanständige Worte sage. Herr Krabbe hat mir jetzt in Amsterdam auch ein unanständiges holländisches Wort verboten und da habe ich einfach mit ihm mal gesprochen. Herr Krabbe, ist meine Spucke anständig, solange sie in meinem Mund ist? Ja. Herr Krabbe, ist meine Spucke unanständig, wenn ich sie hier auf den Tisch spucke? Jawohl. die Spucke und du. Herr Krabbe, ist es unanständig, wenn ich Spucke sage? Vielleicht wäre Speichel besser. Ist Speichel dasselbe wie Spucke? Ja. Herr Krabbe, wenn ich meinen Speichel auf den Tisch spucke, ist es dann unanständig? Ja. Herr Krabbe, wenn mein Speichel auf dem Tisch unanständig ist und wenn das Wort Speichel anständig ist, warum ist dann überhaupt ein Wort unanständig? Verdammt nochmal, ich habe genug, meinetwegen kannst du so viel unanständige Worte sagen wie du. Herr Krabbe, warum ist gespuckter Speichel eigentlich unanständig? Er ist überhaupt nicht unanständig, du bist unanständig. Spucke gehört nicht auf den Tisch, weil sie ihn schmutzig macht. Außerdem ist es eine Schweinerei. Herr Krabbe, bei gespuckter Spucke bin ich also unanständig, aber bei gesagter Spucke bin ich nicht anständig, denn dann ist es doch nur ein Wort. Ach Gott, Kind, nur ein Wort, nur ein Wort. Was weißt du von Worten? Meine Mutter sagt, Herr Janot sei auch ein Freund von meinem Vater. Und ich frage sie, ist er auch ein Dichter? Meine Mutter sagt, ja, aber er schreibt fast nie Romane, sondern nur Gedichte. Er ist aber auch Franzose und habe eine französische Fabrik. Was für eine Fabrik hat denn der Herr Janot, Mutter? Ach, frag nicht so viel, Kulli, sagt meine Mutter. Eine Sargfabrik hat er. Wenn Herr Janot mit meinem Vater befreundet ist, würde er uns vielleicht Särge aus seiner Fabrik schenken. Aber was sollen wir damit anfangen? Aber wenn wir sterben, werden wir in diesen Särgen vielleicht umsonst begraben. Wo bleiben eigentlich alle toten Menschen, die kein Geld haben? Ein Telegramm ist von meinem Vater gekommen. Er ist schon fast in Holland, er ist in Belgien. Die Holländer lassen ihn nicht rein, weil er keine hohen Geldsummen vorzeigen kann. Überhaupt wollen sie hier keine geflüchteten Leute mehr haben. Meine Mutter und ich dürfen auch nicht mehr sein. Wir können auch nicht nach Belgien zu meinem Vater, weil wir kein belgisches Visum haben. Mein Vater hat auch einen ganzen Haufen Leute aus Prag und aus Polen mitgebracht, weil die Leute dort Angst haben. Und ich habe es ja gewusst. Ich habe es gewusst. Mein Vater ist da. Ganz früh am Morgen war meine Mutter schon aufgestanden aus Unruhe und um runterzugehen und nach dem Krieg zu sehen. Ich lag im Bett, da klingelte das Telefon. Ich wollte gar nicht rangehen, weil früh morgens immer der Herr Tankard anruft. Er will wissen, ob meine Mutter schon das Rezept gegen Haarausfall aus Deutschland bekommen habe. Herr Tankard schreibt holländische Gedichte und muss immer an seine Haare denken, weil er keine mehr hat. Und ich würde ihm furchtbar gern meine Haare verkaufen. Als ich ans Telefon ging, war mein Vater da. Er sprach ganz schnell. Kein Wort, Kulli, sagte er. Sag keinem Menschen, dass ich hier bin. Nehmt sofort ein Taxi und fahrt zur Pension Van der Velde. Die Straßen wurden stiller, die Häuser kleiner. Als das Taxi hielt, stand mein Vater da und zog uns heraus. Nenne mich Pierre, Antchen. Sage nicht Vater zu mir, Kulli. Sag überhaupt kein einziges Wort, ehe wir im Zimmer sind. Stille herrscht, das Zimmer ist klein, kalt, hässlich, es hat keinen Teppich. Auf einem ganz kleinen, wackeligen Holztisch steht ein Rosenstrauß und alles riecht nach Staub und nach Keller. Unter dem Rosenstrauß liegen 7 kleine Büchelchen. Das sind ja Pässe, sage ich. Das sind Pässe. Niemand darf wissen, dass mein Vater hier ist. Er hat einen anderen Namen und ist mit einem belgischen Pass nach Holland gekommen. Er ist auch nicht mehr Schriftsteller, sondern Dekorationsmaler, Tapetenzeichner, aber er tut nur so. Er hat Freunde in Belgien getroffen, die haben ihm ihre belgischen Pässe geliehen. Jetzt verleiht er die Pässe an arme Leute hier, die nicht mehr im Land bleiben dürfen. Mit den belgischen Pässen können sie jetzt nach Frankreich fahren. Mein Vater hat keinen Koffer mehr. In einer Ecke liegt ein großer grauer Sack. Aus dem zieht er Blätter hervor. Sie sind alle vollgeschrieben. Ah, ich bin so froh. Jetzt haben wir endlich das Romanmanuskript für Herrn Grabe. Mein Vater will, dass wir gleich ins Hotel gehen. Meine Mutter soll sofort alles abtippen, dann Herrn Krabbe anrufen, ihm alles geben und alles tun, damit sie noch etwas Geld bekommt. Mein Vater hat gar kein Geld mehr. Unten auf der Straße pfiff ein Mann ein Lied. Meine Mutter zitterte. Hast du das gehört? Sagt sie. Hast du das Pfeifen gehört? Das war das Horst-Wessel-Lied, das da jemand unten auf der Straße gepfiffen hat. Und das hier in Amsterdam. Ich kenne das Lied nicht, aber warum muss es meine Mutter so traurig und erschrocken machen? Aber bald fahren wir nach Paris und dann sind wir woanders. Und wenn wir woanders sind, dann sind wir wieder einen Schritt weiter und glücklich. Mein Vater hat einen Revolver, mit dem kann er schießen. Wenn wir mal gar nicht mehr weiter wissen, schießt er uns damit tot. Dann kann uns wenigstens nichts mehr passieren. Man riecht wohl unangenehm, wenn man tot ist, so wie meine gestorbenen Meerestiere. Aber das macht nichts, man selber riecht's ja nicht mehr. Mein Vater hat mal mit holländischen Leuten gesprochen und gesagt, vielleicht wäre es ganz nett, zur Abwechslung zu predigen, dass alle guten Menschen in die Hölle kommen und alle Bösen in den Himmel. Dann würden die guten Menschen böse werden und die bösen Menschen hätten keine Opfer mehr. Die holländischen Leute haben sich geärgert und gesagt, sie seien streng religiös und mein Vater sei ein Ketzer ohne Gottesfurcht und er würde mich verderben. Mein Vater hat auch gesagt, es genüge entweder religiös oder streng zu sein. Beides zusammen sei der Gipfel an Ekelhaftigkeit. Alles Unheil der Welt beginnt mit der Angst. Ich sehe nicht ein, warum Menschen sich Gott als einen modernen Diktator vorstellen müssen, der die Leute mit Maulkörben und Handschellen im Kreis herumlaufen lässt. Der ganze Dreck in Deutschland konnte nur entstehen, weil man die Menschen dort seit ewigen Zeiten in Angst gehalten hat. Kaum, dass ein Kind geboren wird, soll es auch schon Angst vor Vater und Mutter haben. Also, zuerst verlangt der Vater, dass ein Kind Angst hat. Dann kommt die Angst in der Schule vor dem Lehrer, die Angst in der Kirche vorm lieben Gott. Die Angst vor militärischen oder anderen Vorgesetzten, die Angst vor der Polizei, die Angst vorm Leben, die Angst vorm Tod. Schließlich ist ein Volk so versklavt und verkrüppelt durch die Angst, dass es sich eine Regierung wählt, unter der es in Angst dienen kann. Und nicht genug damit. Wenn es dann andere Völker sieht, die nicht darauf versessen sind, in Angst zu leben, ärgert es sich und sucht nun seinerseits, ihnen Angst zu machen. Zuerst haben sie Gott zu einer Art Diktator gemacht und jetzt brauchen sie Gott nicht mehr, weil sie einen besseren Diktator haben. Bald ist es wieder Weihnachten. In Deutschland waren wir Weihnachten immer bei meiner Großmutter in Köln und das war schön. Mein Vater wurde unruhig und wäre gern in ein Lokal gegangen, um ein Glas Bier zu trinken. Darum konnte mein Vater Weihnachten nie richtig leiden, weil er nicht gern in Wohnungen eingesperrt ist. Darüber hat sich die Dame mit dem Vogelnest gewundert und gesagt, wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder. Da hat mein Vater zu mir gesagt, genau da solle ich mich nicht niederlassen. Denn wo gesungen würde, bestehe Lebensgefahr. Gemeinsamer Gesang sei fast schon ein halber Mord. Jeder Krieg fange mit Gesang an. Als voriges Jahr Weihnachten war, sind wir dann von Amsterdam nach Paris gefahren. Wenn wir in Paris ankommen, ist mein Vater immer so glücklich, dass er auf dem Gare du Nord anfängt zu tanzen. Er hat Paris lieber als alle Städte der Welt. Glücklich sind wir eigentlich immer nur, wenn wir im Zug sitzen. Kaum, dass wir in einer Stadt angekommen sind, haben wir auch schon wieder schreckliche Angst, dass wir nie wieder fortkommen werden. Vor allem, weil wir nie Geld haben, sind wir jedes Mal in jedem Hotel und in jeder Stadt gefangen und denken am ersten Tag schon wieder an unsere Befreiung. Als wir das letzte Mal in Paris ankamen, schneite es dünn und leise. Wir nahmen ein Taxi, um zu unserem Hotel am Boulevard Saint-Germain zu fahren. Im Hotel umarmte mein Vater gleich den Concierge, der Anatole heißt, furchtbar schielt und viel weiß, vor allem über Verträge, die mein Vater mit Herrn Krabbe schließt. Bevor er unterschreibt, bespricht er sich mit Anatole. Meine Mutter hasste Amerika und hatte überhaupt keine Lust hinzufahren. Mein Vater brachte meine Mutter in ein Hotel am Bahnhof, legte sie in ein Bett, deckte sie zu. Sie hatte keine Kraft mehr, bis nach Rotterdam zu fahren. Sie sollte in Ruhe ein paar Stunden schlafen, dann, denn unser Schiff fuhr erst um Mitternacht von Rotterdam ab. Mein Vater fuhr mit mir und dem Gepäck gleich nach Rotterdam, weil er aufgeregt war und alles erledigen wollte, vor allem die Formalitäten, die immer etwas Lästiges sind. Mein Vater hatte Herrn Krabbe beauftragt, meine Mutter rechtzeitig zu wecken, um sie aufs Schiff zu bringen. Das Schiff war ein Schloss mit roten Teppichen und Dienern. In einem kleinen Zimmer wurde ich auf ein Bett gelegt. Eine Frau wie eine Krankenschwester versprach mir, dass mein Vater bald kommen werde mit meiner Mutter. Viele Leute wurden seekrank und wollten nicht mehr essen und runter in den Speiseraum gehen, weil der Boden da am meisten schwankte. Man darf auf so einem Schiff die wunderbarsten Sachen essen und so viel wie man will. Ich wurde nicht krank. Ich habe so viel gegessen, dass mein Bauch dick wie eine Kugel wurde. Mein Vater genierte sich, mit so einem fetten Immigrantenkind in New York zu erscheinen. Ich lernte später ein paar Matrosen kennen, die Englisch mit mir sprachen. Aber leider hatten sie nicht immer Zeit. Ein paar Mal bin ich auch heimlich in die dritte Klasse gewandert. Da fand ich drei Kinder aus Berlin, die mit ihren Eltern für immer nach Amerika auswanderten. Sie waren ziemlich traurig und sprachen nicht viel. Einmal sagte mir ein älterer Junge, du bist ja gar keine richtige Immigrantin. Ihr seid ja noch nicht mal Juden. Ihr seid ja Luxusimmigranten. Ich wusste schon gar nicht mehr, ob wir 100 Tage gefahren waren oder eine Woche. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass wir noch einmal ankommen würden. Meine Mutter und ich wissen auch sonst nicht, in welchem Monat wir eigentlich leben, weil die Jahreszeiten in allen Ländern anders sind. Als wir aus Nizza abfuhren, war Sommer. Einen Tag später hatten wir in Amsterdam Regen und Winter. Wir haben auch sonst keine Zeiten, an denen wir uns festhalten können. Manchmal erfahren wir nur ganz zufällig, dass Sonntag ist oder Weihnachten oder Allerheiligen. Ostern hätten wir einmal fast für Pfingsten gehalten. Wir vergessen oft, wie lange wir aus Deutschland fort sind, in welchem Jahr wir leben. Eines Tages werden wir auch unsere Geburtstage vergessen und nicht mehr wissen, wie alt wir sind. Wir wissen oft auch gar nicht, wie lange wir an einem Ort sind. Das erfahren wir nur auf die unangenehme Art durch die Hotelrechnung. Es stellt sich dann immer heraus, dass wir länger in dem Hotel waren, als wir dachten. Am Abend bin ich in einer kommunistischen Versammlung verloren gegangen. Die Freunde meines Vaters hatten ihn nicht abgeholt, so mussten wir ohne Geld in ein Hotel fahren, gleich in der Nähe vom Broadway, der mir lieber ist als alle Straßen der Welt. Also, am ersten Abend ging ich in einer kommunistischen Versammlung verloren, aber es war nicht so schlimm und später habe ich mich überhaupt in New York besser zurechtgefunden als in allen anderen Städten der Welt. Mein Vater telefonierte stundenlang. Erst verstand die Telefonzentrale, die Nummer hatte, die er haben wollte, und später verstanden die Leute, die ihn nicht. Der hatte dann 10 Verabredungen. Von keiner wusste er richtig, wann und wo. Und Amerika wuchs ihm einfach über den Kopf. Er schlief angezogen auf dem Bett. Ich schlief auf dem Sessel ein. Es war ziemlich heiß. Wir wachten beide davon auf, dass ein dicker, freundlicher Mann Koffer auspackte und Lampen aufstellte. Er war ein Fotograf und sollte uns für eine Zeitschrift fotografieren. Durch diese ekelhaften hellen Fotografenlampen wurde entdeckt, dass ich mich längere Zeit zu wenig gewaschen hatte. Wir hatten ein Badezimmer und da wurde ich sofort hineingeschickt. Ich wäre lieber unten in das Schwimmbad gegangen. Ich konnte eigentlich auch gar nichts für den Schmutz, weil ich auf dem Schiff zuletzt mit ein paar Heizern befreundet war. Jetzt sind wir alle wieder zusammen in Amsterdam. Und einmal werden wir auch wieder alle zusammen woanders sein. Ich möchte aber nirgends hin, wenn meine Mutter nicht dabei ist. Richtiges Heimweh habe ich eigentlich nie. Als ich zum ersten Mal nach Amerika fuhr, glaubte ich, perfekt Englisch sprechen zu können. Dieser Glaube hielt während der ganzen Überfahrt vor. Kaum war ich an Land gegangen, wurde er erschüttert. In mein Hotelzimmer kam ein Amerikaner mit einem Fotoapparat, um mich für irgendeine Zeitschrift zu fotografieren und zu interviewen. Das Fotografieren ging verhältnismäßig mühelos. Das Interview bestand darin, dass wir einander abwechselnd, hilfeflehend und ermutigend uns anlächelten. Wir sprachen auch, aber das hatte keinen Sinn. Mein Englisch war so perfekt, dass es nur ein einziger Mensch auf dieser Welt verstehen konnte, nämlich ich selbst. Aus einem tieferen seelischen Einvernehmen heraus, als es die menschliche Sprache zu verleihen vermag, gingen wir schließlich hinunter in die Hotelbar, setzten uns einander gegenüber und bestellten Whisky. Nach und nach fanden wir ein System für unsere Unterhaltung. Wir stießen unsere Gläser aneinander, es machte Klick, wir tranken und dann fing er an zu sprechen und sprach ungefähr 3 Minuten lang. Ich sah ihn freundlich an. Dann stießen wir wieder unsere Gläser aneinander, es machte Klick, wir tranken und dann sprach ich ungefähr 3 Minuten lang und er sah mich freundlich an. So setzten wir das fort und redeten immer lebhafter und verstanden immer nur Klick und das mit den 3 Minuten hatten wir bald im Gefühl, denn irgendeine Ordnung musste ja sein. Selten schien mir eine Unterhaltung angenehmer und harmonischer verlaufen zu sein. Jeder konnte sagen, was er wollte. Es gab keine Bekenntnisse, die man später als peinlich oder überflüssig bereuen musste. Es gab keine Worte, die eifernden Widerspruch herausforderten. Es gab keine versteckt lauernde zweite und dritte Bedeutung hinter den Sätzen. Es gab kein kompliziertes Erklären und keine Meinungsverschiedenheiten, politische Meinungsverschiedenheiten schon gar nicht. Wenn ich jetzt so daran zurückdenke, dann möchte ich am liebsten mich nur noch mit Menschen unterhalten, die ich nicht verstehe und die mich nicht verstehen. So eine Unterhaltung gibt Raum für alles Angenehme, das die eigene Fantasie zu schenken vermag. Und dazu bietet sie eine gemütliche Eintracht, ein freundliches Lächeln und alle 3 Minuten Klick. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Ich hoffe, das machen wir bald mal wieder, ne?
Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Wir sind also wirklich glücklich, dass er mit uns so zusammenarbeitet. Und ich hoffe wirklich, dass wir da noch ganz viel von hören, von diesen verschiedenen, dieser tollen Literatur. Ich glaube, es haben viele noch nicht gekannt, oder? Nee. Also ich kannte es nicht, ehrlich gesagt. Und deswegen finde ich das ganz klasse, dass du das so bekannt machst. Und danke dir nochmal ganz herzlich.
Danke für die Einladung.
Bitte. Ich komme gerne wieder.
Ja, genau.